ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machen.
Ich bin Frank König. Wir haben mal wieder einen Meilensteine-Klassiker für euch. In der Woche des Erscheinens dieser Folge der Meilensteine ist es 25 Jahre her, dass das erste Unplugged-Album der Fantastischen Vier rausgekommen ist. Das war der 29. Oktober 2000. Und vor 5 Jahren, im Oktober 2020, haben wir 20 Jahre Fanta 4 Unplugged gefeiert. Uns ist wichtig, dass euch auch diese Folge wieder online zur Verfügung steht. Einiges hat sich geändert bei den Meilensteinen in den letzten 5 Jahren. Zum Beispiel gab es damals den geschichtlichen Überblick über das Erscheinungsjahr noch nicht. Darum hier ein paar Erinnerungsstützen aus dem Jahr 2000. Silvester sind viele IT-Spezialisten in Hab-8-Stellung. Die Angst geht um, dass der Millennium-Bug weltweite Computersysteme lahmlegt. Zum Glück ist größerer Schaden damals ausgeblieben. In Russland wird Wladimir Putin der neue Präsident. In den USA gewinnt George W. Bush die Präsidentschaftswahlen um Haaresbreite vor seinem demokratischen Konkurrenten Al Gore. Die CDU-Spendenaffäre kostet Altkanzler Kohl den Ehrenvorsitz der Partei. Wolfgang Schäuble tritt als Vorsitzender ab. Es folgt Angela Merkel. In Hannover findet die Weltausstellung Expo statt. Die erste Crew fliegt damals zur Raumstation ISS. Der deutsche Beitrag beim ESC ist Wadde hatte Dude da von Stefan Raab. Ich muss bei der Produktion wohl krank oder im Urlaub gewesen sein. Host der Folge ist jedenfalls Kollege Dave Jörg. Viel Spaß.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Wer ein MTV Unplugged-Konzert spielen darf, der hat es als Künstler wirklich geschafft. Wir sind im Jahr 2000 und der Musiksender MTV fragt die deutschen Hip-Hopper, die Fantastischen Vier, ob sie so ein akustisches Konzert machen wollen. Keine Frage, dass die Ja gesagt haben. Damals wirklich was Besonderes und das war der zweite deutsche Act nach Herbert Grönemeyer, der das durfte. Über das Album Unplugged reden wir, das in einer Höhle aufgenommen worden ist mit Hilfe von 20 Live-Musikern. Und wir reden auch über die Geschichte der Band, der Fantastischen Vier. Ich bin Dave Jörg und meine Kollegen heute sind aus der SWR1-Redaktion Fanta 4-Fan. Julia Gerland, hallo.
Hallihallo, oder um es mit den Fantas zu sagen, was geht?
Und aus der SWR1 Musikredaktion in Stuttgart, kulturell nah dran an den Fantas, Jochen Stöckle.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich sehr, dass ihr beiden dabei seid. Wir hören rein in das Album Unplugged, in den Track Jetzt geht's ab. Original aus dem ersten Fanta 4 Album von 1991. Und da gibt's eine rappende Selbstvorstellung.
Ich bin S-Modio von den Fantastischen Vier und ich trinke gern Bananensaft mit kühlem Weizenbier. Egal ob blond oder braun, ich liebe alle Frauen. Ich liebe sie noch mehr, wenn sie sich was getan haben. Ich bin S-Modio, der Mikrofonverbraucher. Meine Reime sind frisch und ich bin auch noch nicht Raucher. 7 Tage in der Woche höre ich Hip-Hop mit dem Mikro in der Hand, denn dann geht's ab. Richtig, richtig.
Julia, die Fantastischen Vier, du hast die als Kind das erste Mal gehört.
Ja, als Kind hört sich so sehr als Kind an. Ich war da in der 5. Klasse. Ich kann mich noch super dran erinnern. Und zwar war ich bei meiner Freundin Christina auf dem Geburtstag. Das muss im April 93 gewesen sein. Die da hatte ich vorher schon mal kurz gehört, aber die hatte das komplette Album. Die hatte einen älteren Bruder. Und da waren wir im Wohnzimmer, da lief das und plötzlich kam dieser Song Saft, wo die Fanta 4 singen, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Und ich war total schockiert. Also ich war fix und fertig, wie gesagt, ich war der 11 und ich habe da auch eher nur so an Knutschen gedacht und dann gar nicht das, was sie richtig dachten. Ich war zu Tode schockiert. Dabei ist der Song ja dann irgendwie doch harmlos. Also es werden keine schlimmen, bösen Wörter benutzt. Aber bei mir hat sich das so ein Bild im Kopf aufgebaut. Und ich war richtig peinlich berührt und wusste auch gar nicht, ob ich die gut finden darf deswegen.
Das ist ein anderer Fanta 4-Satz, wenn ich mich kurz zu Wort melden darf. Es ist nur in deinem Kopf. Es ist nur in deinem Kopf.
Ja, aber das ist echt so. Ja. Ich wusste nicht so richtig erstmal, was ist das? Mhm. Und ich war richtig peinlich berührt, so mit 11. Und
aber ich glaube, sowas gibt's in der Geschichte von Musikfans immer, dass dann irgend so ein Song, gerade so mit Beginn der Pubertät, einem dann so Sachen peinlich sind. Jochen, du als Stuttgarter, was hast du gedacht, als du den ersten Kontakt mit der Musik der Fantas hattest?
Ich bin ja zugezogener Stuttgarter und ich war relativ frisch in Stuttgart und war dann natürlich stolz wie Bolle. So, ich ziehe hier in eine Stadt und da gibt's Stars, deutschlandweite Stars, total cool. Kennengelernt kennengelernt habe ich die Fantastischen Vier allerdings schon ein bisschen früher, lustigerweise nicht in Stuttgart, sondern im anderen Teil von Baden-Württemberg, im Badischen. Viele Freunde von mir sind nach Karlsruhe gezogen, um da zu studieren. Und die Fantastischen Vier haben damals, da war noch nichts mit Vier gewinnt, da war die da auch noch nicht draußen. Das war da, gerade so die Jetzt geht's Abzeit, so dieses erste Album 91, sind die aufgetreten bei einem Unifest in Karlsruhe. Und so habe ich die Fanta 4 erst kennengelernt. Später dann nach Dida und so weiter dann auch live erlebt und so weiter. Aber dieser Kontakt quasi kam von den Studis aus Karlsruhe, die gesagt haben, hör dir das mal an, da machen so ein paar Jungs deutschsprachigen Hip-Hop, total abgefahren. Und die sind auch noch aus Stuttgart. Kennst du die? Ich so, ja klar, jeder Stuttgarter kennt sich. Wir kennen uns alle gegenseitig. Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht.
Das war also noch so ein bisschen ein Geheimtipp unter jungen Leuten.
Ja, total. Leuten. Damals ja. Total. Ja, klar. Ja, ja.
Wir reden ja beim Unplugged-Album der Fantas über Songs, die quer durch die Karriere der Gruppe gehen, und über die Anfänge lohnt es sich auf jeden Fall zu reden. Es geht ja um Hip-Hop, und wir nehmen das Wort jetzt mal als Musikrichtung und nicht als Überbegriff für die ganze Kultur von Hip-Hop, wo ja noch Sprayen und sowas dazugehört. Und die, also wir reden über Hip-Hop-Musik, und die klingt in den 80ern, ja, ganz, ganz lang her, in den USA so. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate. Das ist The Message von Grandmaster Flash, einer der Erfinder des Hip-Hop in der Bronx von New York. Es ist entstanden, also zwischen Bandenkriegen und Kriminalität gibt es auch eine ganz, ganz tolle Serie, die sich da drum dreht. Jochen,
ja.
Wie kommt so eine Musikrichtung nach Schwaben?
Das ist eine sehr gute Frage. Naja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die wird tatsächlich hierher importiert, oder man geht halt in die USA und schaut sich das da vor Ort an. Und das haben im Prinzip die vier von den Fantastischen Vier beides gemacht. Auf der einen Seite ist es natürlich so, in Stuttgart gibt es schon sehr lange, oder gab es früher eben in den 80er, 90er noch viel mehr amerikanische Soldaten. Und da waren natürlich auch ganz viele aus der schwarzen Community mit dabei, die hier stationiert waren. Und die haben diese Musik einfach mitgebracht. Und die sind hier in die Clubs gegangen. Die Clubs haben sich darauf eingestellt. Die DJs haben sich darauf eingestellt. Teilweise haben sie selber ihre DJs mitgebracht und hier eben diese Hip-Hop-Kultur dann verankert, eben auch in Stuttgart in den Clubs. Und da waren natürlich Thomas, Smudo, Michi und Andy Y und haben sich das da angeschaut. Und auf der anderen Seite sind Thomas und Smudo, kurz bevor es so richtig losging, auch in die USA und haben sich das da vor Ort angeschaut. Und wenn mich nicht alles trügt, haben die auch sogar versucht, da so ein bisschen in so Läden so einen Auftritt hinzulegen. Damals haben die noch auf Englisch gerappt, was sie natürlich überhaupt nicht konnten, was grauenhaft geklungen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber die Legende erzählt davon, dass damals irgendjemand zu ihnen gesagt hat, ey Leute, ihr seid doch aus Deutschland, warum rappt ihr auf Englisch?
Wir können das beweisen. Wie die Jungs dann auf Deutsch als Rapsprache gekommen sind, das erzählt Thomas D. dann in der Tat mit dieser USA-Reise so.
Eigentlich mit ausschlaggebend, dass Mudo und ich damals nach Amerika gereist sind, ein bisschen rumgefahren, ein bisschen Abenteuer. Haben dort die Kultur kennengelernt und den Hip-Hop und mussten auch feststellen, wenn wir Amerikanern zum Beispiel erzählen, ja, wir machen auch Musik, wir machen auch Rap oder Hip-Hop, so, ja, echt, rap mal was. Wenn wir auf Englisch gerappt haben, war das für die so, sehr seltsam, eher befremdlich. Haben wir aber auf Deutsch gerappt, war das, wow, Alter, das geht ja voll ab.
Nur in der Muttersprache kann der Spaß im Wortspiel funktionieren. Nur so kannst du den Sinn der Worte gut akzentuieren. Sprachliches Selbstbewusstsein, das ist das Prinzip. Mach dich frei von Vorurteilen und genieße diese Hip-Hop-Musik.
Ja, und so kamen die Fantas auf Deutsch als Rapsprache. Und Julia, du bist ja mit Deutschrap aufgewachsen. Ja. Was hat das damals für dich, auf dich, für eine Wirkung gehabt? Der Einsatz der Sprache so.
Ja, das war irgendwie ja sowieso so eine große Aufbruchsstimmung in den 90ern. Und ich...
Kriegst du fast so einen Sprachrhythmus rein,
ja,
du?
Genau. Man ist direkt in so einem Flow. Auch ganz wichtig, da konnte ja jeder irgendwie ein bisschen mitmachen und versuchen, die nachzumachen. Auch die coolen Jungs, die mussten nicht versuchen, irgendwie wie Freddie Mercury zu singen, sondern die konnten selber sagen, ich bin jetzt cool, ich fange jetzt an zu rappen. Aber bei mir ist diese deutsche Sprache, ich habe die halt verstanden. Also ich meine, ich wurde damit groß. Klar, ich kannte Songs von Madonna und ich kannte Songs von Queen, aber ich wusste nicht, worüber die da singen. Ich habe Englisch erst in der 9. Klasse bekommen. Ich habe Französisch und Latein vorher gehabt. Und deswegen war mir deutsche Musik schon immer sehr nah. in Anfang der 90er war hier auch großes Pur kam da gerade raus und die Prinzen. Deutsche Musik hatte ja da sowieso so einen Aufwind. Ich glaube auch einfach wegen der Wiedervereinigung. Und dann aber plötzlich dieses coole, diese Straßenmusik, was auch so ein bisschen gefährlich war und sich natürlich auch, man konnte sich so ein bisschen differenzieren von den Eltern, die ja auch deutsche Musik gehört haben. Klar, früher dann Grönemeyer oder Lindenberg. Das klang natürlich alles sehr, sehr poppig oder rockig, aber jetzt was Deutsches für die Jugend. Und was immer sehr faszinierend war und ich heute an den Fantas immer noch absolut liebe, nicht nur die Art und Weise mit Sprache umzugehen, sondern auch nie schlimme Wörter zu benutzen.
Wenig.
Ja, also, da würde ich mir die erste Platte doch nochmal anhören.
Ja, ja, nein, aber so.
Später natürlich die Hits, du hast völlig recht.
Eben,
ja, klar.
Nein,
ja, ja.
Und auch im Großen und Ganzen, wenn man immer hört, was heute so als Deutschrap unterwegs ist, das ist alles durch die Spur, sag ich jetzt mal, frauenverachtend, menschenverachtend, rassistisch, alles mögliche.
Homophob und alles mögliche.
Total.
Ja.
Verschießt euer Pulver nicht, wir kommen noch auf das Thema.
Nee, aber deswegen finde ich, ist die Fantas einfach so, man konnte halt cool sein, ne? Man konnte so richtig cool sein und das mit Deutsch.
Jochen, aber erfunden haben die Fantas Deutsch als Rapsprache nicht.
Nee, ich weiß nicht, ob die das wussten, ob noch andere Bands unterwegs sind, die das kurz vorher gemacht haben oder wie die da, aber es war natürlich Cora E. zum Beispiel oder Advanced Chemistry, das sind die immer genannt werden. Das waren so die ersten, die damit angefangen haben. Das war schon so Mitte der 80er. Das war auch eine andere Art von Hip-Hop. Das war schon sehr, sehr an dem US-Hip-Hop, an dem US-Rap angelehnt. Das war sehr politisch, das war musikalisch auch durchaus krasser. Das waren nicht diese schönen gedrechselten Beats, die Andy Y bei den Fanta 4 gebaut hat. Das war ein bisschen krasser, ein bisschen heftiger. Und dann ja, gab es halt auf der anderen Seite, ich wage kaum darüber zu reden, weil als Fanta 4 Fan fand man das Rödelheim-Hartreim-Projekt natürlich immer grauenvoll. Es waren ja die anderen. Ne?
Ja, ja, ja.
Die kamen dann auch so ungefähr zeitgleich auf mit den Fantastischen Vier. Aber
die fand ich immer sehr derb.
Ja, und es war auch nicht wirklich.
Und das Gemecker ständig.
Ja. Es war auch nicht wirklich lustig, fand ich.
Nee,
es war halt, die haben so ein bisschen probiert durch Krassheit und die haben die bösen Wörter benutzt,
genau.
Definitiv.
Ja.
Ja, und es war halt ehrlich gesagt, man sagt immer so, ich konnte da nicht so relaten. Ich habe da keine Verbindung gefunden zu diesem Frankfurter Vorort-Dingsbums.
Rödelheim.
Das tut mir leid,
Rödelheim.
Ja, nee, wirklich
da,
nicht.
Da, wo die brennenden Mülltonnen in den bürgerlichen Vierteln stehen.
Ja, hätte Moses P. gern so gehabt. Ja, ja.
Ich kann mich in den 80ern durchaus so an so Sachen wie Hamburger Arroganz erinnern. Die haben so Sachen gemacht wie Zeitgeist und das war auch
ja,
schon.
Ja, das war so ein bisschen
Das war teilweise gerappt, teilweise gesungen.
Ja.
Und das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Aber fest steht, 1992 in der Musikgeschichte, da kommt der Riesenhit von den Fantastischen Vier und das ist natürlich der Song hier.
Ist es die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli an?
Hey, Mann? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann.
Ist die da, die da, die da, die da, die ist die da, die da, die da, oder die da ist die da, die da, die da, die da, die oder die da?
Nein, freitags ist sie nie da.
Also ist immer noch großartig, die da, die mit dem dicken Pulli anmacht.
Also ich habe mir auch direkt so einen dicken Kapuzenpulli gekauft. Das musste dann einfach sein, ne?
Aber allein wie das auf den Rhythmus gereimt ist, ist echt klasse, oder?
Ich kenne mehrere Tonmaße und immer wenn ich irgendeinen von denen sage, ich immer Hallo Thomas, und dann kommt so Hallo Julia. Ich so nein, nochmal Hallo Thomas. Ja, was denn?
Hallo natürlich.
Genau, und dann fange ich direkt immer an und das ist so.
Was geht? Ich sag's dir ganz konkret.
Nee, und das ist so, also das, ich finde, das ist eine Sprache und das hat eine Dynamik und einen Flow und ein Timing. Ja.
Ja, und jetzt der Knackpunkt. Warum ist ausgerechnet die Nummer nicht auf dem Unplugged-Album drauf?
Tja, zu erfolgreich.
Ich glaube ganz ehrlich, die haben so große Schritte gemacht und die sind so einen Weg gegangen und die haben so viel bessere Songs gemacht inzwischen, dass das einfach nicht mehr sein muss. Das ist, die Geschichte von Dida ist einfach auserzählt. Das war der erste Hit. Man muss sich nicht für schämen, um Gottes Willen, wie du auch gerade gesagt hast, Julia, es ist da schon ein irre toller Wortwitz drin. Diese Story, die da erzählt wird, ja, du meine Güte, das ist halt die Frau, die freitags nicht kann und die hat halt drei Typen am Start. Joa.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach durch und die haben so viel andere, bessere Sachen, die da gespielt werden mussten in der Höhle dann.
Ja, verstehe ich einerseits. Andererseits als Fan und jemand, der mit Dida groß geworden ist, eigentlich erwarte ich das auch. Also das ist eine Band und die soll ja auch ein bisschen meinen Geschmack, sage ich immer mal, bei sowas dann auch erfüllen. Und ich meine, es war ja auch für MTV was ganz Neues, die Fantastar in so eine Unplugged-Version zu schicken, dass die das überhaupt durchbekommen haben. Die werden ja die Setliste auch abgesprochen haben und dass MTV gesagt hat, ja, ist okay, wenn ihr Dida euren größten Hit nicht macht, das fand ich schon. Also da wäre ich mal gern bei den Diskussionen dabei gewesen.
Na, ich kann dich einerseits verstehen. Ich war auch mal bei einem Konzert von New Model Army und die haben 50 First State nicht gespielt. Kannst du mir mal vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Fantas nicht zu der Zeit schon in einer Position waren, in der sie sagen konnten, okay, Freunde, das ist unsere Setlist, fertig.
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ich vermisse diesen Song.
Ja, ich weiß aber auch nicht, wie viel die wirklich gespielt haben. Alles auf die Platte gekommen ist.
Ich habe auch mal geguckt, auf der DVD ist es auch nicht drauf. Also sie haben es jetzt nicht irgendwie auf der Platte nicht draufgepackt. Okay. Aber es hat was mit künstlerischem Anspruch zu tun. Die Fantas haben immer gesagt, wir wollen uns von Platte zu Platte weiterentwickeln. Und ich glaube, diese kommerzielle Spitze, die sie mit Dida erreicht haben, von der haben sie sich so ein bisschen entfernt.
Die waren ja plötzlich in der Bravo und gehypt und haben da gelächelt von irgendwelchen Plakaten, dass man auch hätte denken können, das ist eine Boyband. Und das war ja auch sowas, was sie eigentlich gar nicht wollten. Die wollten ja ernst genommen werden in der Rap- und in der Hip-Hop-Szene. Und wenn du da die ganze Zeit vom Bravo-Cover runterlächelst.
Es geht noch viel schlimmer als Bravo. Ich habe ja was vorbereitet, was ich euch nicht gesagt habe.
Ich bin gespannt.
Der Erfolg und der Hype darum, der ist dann wirklich auf die Spitze getrieben worden bei einem Auftritt der Fantas in der Sendung Musik liegt in der Luft, bei Dieter Thomas Heck, der Hitparaden-Heck. Welche Welten da aufeinander getroffen sind, das müssen wir uns echt nochmal anhören, das ist zu schön.
Wir kommen jetzt zu den Shootingstars des Jahres 1992.
Das hat so dermaßen polarisiert, dass es wahrscheinlich einer der entscheidenden TV-Auftritte war für unsere Karriere.
Von 0 auf 3, die fantastischen 4. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da.
Also zu Dieter Thomas Heck eingeladen zu werden, damals in unserer neuen, fit gewordenen Popstars-Zeit, das war echt kurios, weil ich erinnere mich noch sehr genau an das Gespräch, wo wir sagten, oh, das können wir nicht bringen. Ja, aber 10,5 Millionen Zuschauer. Die Sony will das unbedingt, dass wir da auftreten. Oh, muss das denn? Ey, das kriegt doch von unseren Punk-Kumpels in unserer Innendiskothek keiner mit.
Nein. Das sind die da!
Ich hab's alle gesehen.
So viel dazu. Großartig. Die Punk-Freunde aus dem Stammclub haben es alle gesehen. Dieter Thomas Heck, Musik liegt in der Luft.
Aus dem Musicland in Stuttgart, genannt das Müsli, wo der Bär aufgelegt hat und irgendwann mal die Platte von denen, beziehungsweise die Kassette von denen gekriegt hat. Und der Rest Bär ist Geschickte.
Der Bär, Manager der
Genau, genau. Bär, ja. Andreas Bär Lesker. Was ich sehr geil fand, war immer diese manieristische Sprache habe ich völlig vergessen von Dieter Thomas Heck. Wer immer diese phonetischen Pausen macht. 1900.
In ihrem 90. ZDF.
Genau.
Also das war eine Nummer, die gut fürs Geschäft war, aber irgendwie auch peinlich für die, man hört das so raus für die Street Credibility.
Ja,
sehr peinlich. Ja. Also den Ruf in der Szene.
Ja, das haben die später auch gesagt, dass sie immer Angst hatten, dass sie irgendjemand, wenn sie mal einen Mist bauen, wenn sie mal eine miese Nummer produzieren, dass sie dann rausfliegen aus dem Hip-Hop-Himmel. Das war so eine Diskussion, ob man mit MFG wirklich kommen darf, ob das die Community versteht oder ob es nicht zu abgedreht ist. Und dann fliegen sie raus aus dem Hip-Hop-Himmel oder sowas.
Also wir haben jetzt den Schlenker wieder. Es gibt gute Gründe, warum die da nicht auf dem ersten Fanta 4 Unplugged-Album drauf ist. Es gibt ja noch ein zweites. Wir reden über das erste. Und wir springen jetzt wieder in diese Platte rein. Wird ja Zeit, dass wir wieder Musik hören aus dem eigentlichen Album, worüber wir reden wollen. Der Song Sie ist weg.
Und ich versteck mich kläglich, hab keine Lust auf andere, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein. Sie ist weg, weg. Und davor war schöner allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Baby, und ich bin wieder allein. Sie ist weg, weg. Weg, yeah. Sie ist weg.
Sie ist weg aus unserem Meilenstein-Album Unplugged von den Fantastischen Vier. Ursprünglich war die Nummer ja auf dem 95er-Album Lauschgift drauf, 3 Jahre nach Dida, und war ein riesiger Erfolg. Nummer 1 in Deutschland. Was war anders an dem Song, Julia und Jochen?
In Bezug zu Dida oder jetzt in
Ja. Rein künstlerisch, wie hat sich das weiterentwickelt?
Ja, künstlerisch. Erfolgreich natürlich, viel erfolgreich. Das ist bis jetzt die einzige Nummer 1 von den Fanta 4.
Und hat sie zu Millionären gemacht, sagen sie ja immer wieder.
Ja.
Ich glaube, sie sind einfach erwachsen geworden. Also die sagen ja auch mit diesem 4 gewinnt, dass so ihre Pubertät war und plötzlich waren sie in dieser Maschinerie des ganzen Business mit drin und mussten jetzt dann plötzlich doch über kurz oder knapp erwachsen werden. In dem Jahr von Lauschgift, ich schätze, die waren dann so Mitte 20,
25, 26.
Die wussten jetzt halt auch schon, wie der Hase läuft. Also denen war klar, ja, okay, mit Dida, wir wollen ja eigentlich diesen Mainstream gar nicht. Und das war natürlich fantastisch für Lauschgift und auch für Sie ist weg. Das kam überall gut an, das kam im Mainstream gut an, aber die haben auch gute Kritiken von allen Seiten bekommen. Eventuell, weil man sich inzwischen dran gewöhnt hat. Ist ja dann auch so eine Sache. Man gewöhnt sich ja an so eine Band und sagt, ja, die können das immer noch und die treiben das weiter auf die Spitze, was sie können, und perfektionieren das. Und es ist halt es hat sich zu einem ganz eigenen Sound entwickelt, die Hip-Hop-Musik der Fantastischen Vier.
Und man muss dazu auch sagen, es gab ja zwischendurch noch die vierte Dimension, das Album mit Tag am Meer zum Beispiel drauf, was ja auch ein ganz außergewöhnlicher Song war und mega gut funktioniert hat.
Hören wir auch gleich noch in der Unplugged-Version. Ja. Aber was Sie ist weg auch zum Hit macht, finde ich, ist diese emotionale Komponente, ne? die jetzt nicht so unbedingt zu dem Bild des mackermäßigen Rappers, posenden Rappers gehört. Dazu hat Michi Beck und Thomas D. Von den Fantas das hier gesagt.
Da habe ich versucht, die ganzen Eindrücke, die ich erlebt hatte bis dahin, so mit verlassen werden oder auch selbst verlassen oder eben Liebeskapriolen zu beschreiben, und zwar möglichst ehrlich beschreiben, nicht aus einer coolen Perspektive, auch nicht aus so einer typischen Rap-Perspektive, sondern einfach so ehrlich aufzuschreiben wie möglich.
Und dann aber auch dieser Moment, wo Smudo und ich sich dann auch zu Wort melden und so einen Gegenpart geben von, hey, jetzt hör mal auf und ja, wunderbar.
Ja, wunderbar, tolle Rede, Mann, hör dich nicht mal sagen, dich lässt jeder ran, und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen.
Da hat man auch nochmal die Studiofassung von Sie ist weg gehört, die so schön funky ist. Also diese Offenheit und Direktheit von den Gefühlen her, die hat das Ding, glaube ich, auch so ein bisschen Mainstream-tauglich gemacht. Oder ist da noch was anderes, was wir vergessen haben? Irgendeine magische...
Also wenn ich dazu gleich was sagen darf. Ich kann mich an den Moment erinnern, als die Fantas das erzählt haben. Ich saß mit denen am Tisch im Stuttgarter Medienhaus, unten, wo dieses Studio ist von Andy Y. Da saßen wir zu fünft, ich mit den Vieren eben. Und da haben die diese Geschichte erzählt, aber was in dem Ton jetzt gefehlt hat, ist der absolute Wille zum Hit. Der war nämlich da. Thomas D. erzählt, wie er auf dem Boden saß in dieser Wohnung, wo sie an dem Album geschrieben haben, und Michi Beck sagte die Worte: Es ist mir scheißegal, ich schreibe jetzt einen Hit.
Es wurde einer.
Und es wurde einer, genau, ja.
Ich glaube, der kam halt auch einfach so gut an. Ich meine, Michi Beck ist ja so ein bisschen dieser verrückte, nein, nicht verrückte, das ist ja eher Thomas D., sondern aber dieser Lausbub, den jeder gerne mal als Freund so zum Pferdestellen, aber vielleicht auch für mehr gehabt hätte. Und ich meine, alle Mädels konnten sich halt mit diesem Song auch fantastisch identifizieren, dachten immer, also ich hätte den da ja nicht stehen lassen. Ich wäre bei dem geblieben. Und die Jungs konnten da, glaube ich, auch ein bisschen, wenn sie da ihn so ausgepackt haben bei den Frauen, auch Eindruck schinden, so im Freundeskreis, dass sie plötzlich so eine emotionale Seite gezeigt haben, was ja in diesem Alter, wenn man so ein bisschen halbstark ist und wird, einfach sehr schwierig ist. Und was gibt's da sonst für Musik, um irgendwie so ein bisschen Emotion und Interesse und Liebe so mit reinzubringen.
Michi Beck war so der Barry Manilow unter den Rappern.
Ja, nee, das hört sich jetzt dumm an, aber...
Sag das mal, Michi.
Ich hab das damals wirklich so empfunden. Ja. Und auch, ich meine, dieses Musikvideo, das hat auch wahnsinnig eingeschlagen und da auch, glaube ich, einen großen Anteil an diesem Erfolg gehabt. 90er ja sowieso. Musikvideos waren wahnsinnig wichtig. Und wie er da durch dieses Haus und da sitzt und steht und ihr so nachtrauert.
Das ist witzig, dass du das sagst, Julia. Ja, ich habe jetzt zum 25. Jubiläum von dem Song habe ich mit der Schauspielerin gesprochen, die damals Michis Freundin gespielt hat im Video. Stefanie Schmid heißt die, lebt inzwischen in Hamburg, war damals Schauspielschülerin. Die hat auch diesen Satz gesagt, der da vorkommt, dieses Sample. Jetzt weinst du, ach, das tut mir aber leid. Das ist auch von ihr gewesen. Und die hat erzählt, was das für ein mega Aufriss war, dieses Video. Das ist richtig, richtig aufwendig gedreht worden. Damals gab es auch noch richtig Kohle von Plattenfirmen für sowas. Und ich glaube, Julia, du hast recht, auch das Video hat sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und eben, dass Michi Beck der Womanizer in der Band war. Das ist schon richtig. Das deckt sich auch mit dem, was jetzt die Mädels so in meiner Generation, meine Bekannten, meine Freundinnen gesagt haben. Er ist eigentlich der Womanizer gewesen. Und was es auch ist an dem Song, es ist nicht diese dicke Hose-Haltung, nicht diese Hip-Hop-dicke Hose-Haltung, sondern dass er sich da verletzlich zeigt. Er ist derjenige, der verlassen wurde. Er ist nicht der Aktive, er ist der Passive. Er wurde verlassen. Und auch die Erkenntnis, dass er da auch selber schuld dran ist, als Egoist, in diesem diese tollen Zeilen, ja, denn wann ich immer dachte, ich tue alles für sie, war, was immer ich machte, für mich irgendwie. Ja.
Das ist hammermäßig rausanalysiert.
Das ist cool.
Jetzt.
Das, ja. Ist, ja, sehr
das
cool.
Ist hammermäßig rausanalysiert, Herr Kollege.
Auch vielen herzlichen Dank.
Ja, das steht jetzt gleich eine 1A mit Mappe.
Und Sternchen.
Ja. Wir reden gleich mal drüber, wie überhaupt der Hip-Hop-Sound der Fantas erstens überhaupt auf die Bühne gekommen ist und dann im nächsten Schritt für unser Meilenstein-Album in die Balverhöhlen im Sauerland und das ohne technischen Schnickschnack. Aber erst hören wir mal wieder rein. Tag am Meer in der 2000er Unplugged-Version.
Hast du das gewollt? Hast du Angst zu Beginn? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nicht wie wir sehen. Das macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Mit dem Tag am Meer. Mit dem Tag am Meer. Mit dem Tag am Meer.
Tag am Meer aus dem ersten Unplugged-Album der Fantastischen Vier, aufgenommen für MTV damals im Jahr 2000 und die Unplugged-Version noch ein bisschen gechillter als das Original. Und die Fantas hatten auch gleich, damals als sie angefragt worden sind, bei dem Begriff Unplugged eine Vorstellung, wie das zu laufen hat.
Und wir dachten, Unplugged ist auch in der Natur, haben eine Naturlocation rausgesucht und haben die Balver Höhle, eine Höhle in Westfalen, haben dort gespielt, wo sonst immer nur so Schützenfeste, Partys stattfeiern und Opern gesungen werden.
Opern und Schützenfeste, aber ein MTV Unplugged-Konzert von den Fantastischen Vier. Es heißt, dass die Fantas da ihren Charme einsetzen mussten, um da irgendwie vor Ort die Leute zu überzeugen, dass man das auch in dieser Höhle machen darf. Julia, Hip-Hop, das ist ganz am Anfang der Geschichte ein DJ mit zwei Turntables, also Plattenspielern, die immer wieder Beats, Streicher oder andere Melodiensequenzen oder sowas wiederholen und wiederholen, also Loops erzeugen. Dazu wird gerappt und gescratcht. Per se ist das ja keine Band, die sowas macht, im herkömmlichen Sinn. Wir haben die Fantas das alles mit auf eine Konzertbühne geholt, erstmal grundsätzlich.
Ja, sie haben halt, was sonst auf dem Computer entsteht oder da gescratcht wird, sie haben halt einfach gedacht, okay, nee, wir nehmen jetzt Musiker mit. Und nicht ein paar, sondern richtig viele. Und haben, glaube ich, ihre ganzen Songs und die Art ihrer Musik einfach richtig neu gedacht. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, wir ziehen jetzt einfach nur den Stecker und nehmen eine akustische Gitarre. Die haben ja sonst keine große Gitarre mit am Start gehabt, sondern die haben wirklich, ich finde, ganz viele Songs auf dieser Platte komplett neu interpretiert, wo sie wahrscheinlich hätten sie nicht diese Möglichkeit gehabt oder diese Idee des Unplugged spielen zu können, wie jetzt gerade Tag am Meer, was wir gehört haben. Ich finde diese Unplugged-Version sowas von unfassbar viel fantastischer als diese normale Studioaufnahme. Und ich glaube, die haben da echt richtig, ich versuche gerade ein jugendfreies Wort zu finden. Die haben da richtig.
Wieso wolltest du Eier sagen?
Ja, die haben da richtig viel.
Eier ist doch ein ganz normales Wort.
Mumm bewiesen und da auch echt was reingesteckt, weil es hätte ja einfach auch schief gehen können.
Also ich weiß, wir reden über Deutschrap, aber sag's doch auf Englisch. Balls.
Balls. Cojones. Ich wollte ein bisschen Spanisch mit einbringen.
Natürlich.
Nee, also das war ja echt ein Experiment, weil vorher, wir haben es ja vorhin schon gesagt, der einzige Deutsche, der vorher mal MTV Unplugged gemacht hat, war Herbert Grönemeyer. Ja, und ob der jetzt eine E-Gitarre mit am Start hat oder es ist halt eine akustische, das klingt ja dann doch alles irgendwie ähnlich. Aber diesen Sprung zu schaffen von diesen Turntables und diesen Computer-Sounds und Synthesizern, die der Andy Y wirklich ja perfektioniert hat, mir kam der so ein bisschen leider bei dieser Unplugged-Version ich hatte manchmal den Eindruck, der weiß gar nicht so, was er tun soll.
Genau. Also ich muss noch dazu sagen, also Andy Y ist der auch der Produzent, das vierte Mitglied bei den Fantas und ist für diesen ganzen Elektronik-Schnickschnack, für die Loops und für die Synths zuständig, wie du sagst. Und auch bei den normalen Konzerten, also den Nicht-Unplugged-Konzerten, hatten die Fantas auch richtige Musiker, Gitarristen und sowas auf der Bühne. Aber wir sind jetzt hier akustisch.
Ja, ich wollte da gerade schon reingrätschen. Ich finde, das ist eigentlich, was die da gemacht haben und was Julia gerade so schön beschrieben hat, mit dieser ganz eigenen Art von diesem Unplugged in dieser Höhle, das ist eigentlich eine konsequente Fortsetzung von dem, was sie live schon viele Jahre auf die Bühne gebracht haben. Das war ja tatsächlich nur ganz am Anfang der Fanta 4 so, dass da der Andi ein bisschen mit seinen Synthes gearbeitet hat und der Michi ein bisschen mit den Turntables, mit den Plattenspielern gescratcht hat. Die sind ja ganz früh schon mit einer Band auf die Bühne gegangen. Und da ist ein Mann, man kann über die Wichtigkeit dieses Mannes kann man gar nicht genug sagen, Lilo Skrimali, der Pianist und musikalische Leiter von den Fanta 4, den kennt man auch von Deutschland sucht den Superstar, hatte die Band geleitet, später bei The Voice, auch genau. Diese Fernsehbands und so weiter. Und was dieser Typ da angestellt hat, das ist einfach derartig cool. Der hat die ganzen Noten geschrieben für alle Künstler, die da sind. Und das ist halt einfach der Wahnsinn. Da hast du dann Flöten, du hast Streicher, du hast am Anfang vom Tag am Meer diesen Regenmacher, wo diese Kiesel da an den Nägeln in diesem Rohr rumprasseln. Also auch diese ganz coolen Effekte, die sie damit haben, mit ganz normalen Instrumenten. Das ist alles Lilo Skrimali.
Und das ist alles akustisch erzeugt. Die haben auch nicht gemogelt, ne?
Nicht, dass ich wüsste, ne?
Ein Song, bei dem dieser akustische Sound wirklich, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, auch ist der Picknicker. Das ist sowieso ein Live-Stück, im Original auch schon. Da hören wir jetzt rein.
Picknick mit Familie im Plan ist mir in diesem Fall eine Nummer zu klein. Meine Familie muss größer sein. Die Party-People, die zu Hip-Hop-Musik tanzen und schreien, die lade ich ein und wir feiern permanent. Das nur als Argument, warum man mich den Picknicker nennt. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann, ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann, kein Scheiß. Jeder weiß, Mann, kein Scheiß, Mann.
Der Picknicker, die Fantastischen Vier, Unplugged im Jahr 2000 ohne Stöpsel aus der Balver Höhle. Und ich finde, das hat so ein bisschen so ein 70er R&B-Groove mit den Querflöten und auch Streichern ab und zu bei anderen Stücken. Die Fantas können Funkies. Mögt ihr das so oder wollt ihr es härter lieber?
Also ich finde es so genau richtig. Ich habe gerade, ganz ehrlich, während wir den Song gehört haben, habe ich ihn mir hier nochmal gezogen, das Original. Und habe festgestellt, das ist ja tatsächlich dieselbe Geschwindigkeit. Ich hätte schwören können, das ist langsamer gespielt.
Irgendjemand hat ein Metronom im Kopf beim Spielen.
Ja, ich fürchte Lilo, ja, wahrscheinlich der Lilo. Aber es ist wahnsinnig cool. Es gewinnt dadurch noch ein bisschen mehr, finde ich.
Ich weiß aber nicht, also ich liebe auch diese smooth Version, ob wenn die Version schon so entspannt auf der normalen Platte gewesen wäre, ob das ein Erfolg geworden wäre. Ob die Leute schon bereit dafür waren, die Fantastischen Vier so zu hören oder ob man den Song erstmal im Original kennen musste, wo einfach ja ein bisschen mehr knallt, um danach festzustellen, wow, so smooth ist der auch richtig cool. Das stelle ich jetzt mal so als Frage in den Raum.
Also ich weiß, dass sie live schneller sind. Wenn sie den Song im Original, also jetzt eben nicht so Unplugged spielen, sondern wenn sie ihn im Original spielen auf der Bühne, sind sie, glaube ich, einen Tucken schneller. Aber das ist meistens so. Die meisten zwar, also man kann AC/DC nicht 1:1 zum Beispiel spielen auf der Bühne. Das muss man schneller spielen. Sonst denkt jeder, was ist denn hier los?
Man nickt ja auch mit dem Kopf und dann wird man automatisch immer schneller, genau, und dann passiert das halt einfach.
Ja. Wie habt ihr beide denn überhaupt Live-Konzerte von den Fantas erlebt?
Frage an Julia, wie oft hast du sie gesehen?
5 oder 6 Mal. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe sie das erste Mal gesehen. Das war irgendwie eher auch so ein Zufall. Also ich habe da noch beim Saarländischen Rundfunk gearbeitet für das Jugendradio dort, unser Ding. Und wusste auch, wer die Fanta 4 sind. Ich hatte aber gar nicht geplant, dorthin zu gehen. Dann hieß es plötzlich, ah ja, mach du jetzt doch mal so da. Ich war irgendwie gerade mit dem Kopf eher so an toten Hosen dran und hatte die Fanta 4 wieder so ein bisschen weg. Und dann habe ich sie das erste Mal live gesehen in Neunkirchen. Und ich fand die unfassbar großartig, war aber da natürlich auch sehr enttäuscht, dass die da nicht lief.
Welche Tour war das?
Ja, jetzt, wie gesagt, das ist so.
Das ist schon ein Weilchen her, okay.
Das war noch vor den, also vor den 2000ern auf jeden Fall. Ich glaube, es muss 99 gewesen sein.
Also oder fandest du es richtig gut?
Das war dann das 10-jährige genau. Jubiläum.
Also ich fand die richtig gut, aber ich hatte die so eine Zeit lang gar nicht mehr so richtig halt irgendwie auf dem Schirm. Klar, mit Dida und so einzelne Songs, aber die jetzt, diese Idee, die mir als komplette Band reinzuziehen, hatte ich nicht. Und dann habe ich sie zweimal in der Frankfurter Festhalle und in Mainz hier Open Air. Und da war ich total glücklich. Ich habe nachgeguckt, das war 2015 im Sommer. Und da weiß ich, weil da haben sie endlich wieder Dida gespielt. Es war so ein verdammt heißer Tag und wir haben geschwitzt und überall wurden so Wasserstationen aufgebaut, dass man was trinken konnte. Und diese Masse, dieser Pulk hat sich trotzdem bewegt und wir schwitzten und das Wasser flog und es lief Dida. Und wir waren alle total in Ekstase. Wobei ich auch sagen muss, ich bin manchmal immer wieder irritiert, weil ich mich auf diesen Konzerten inzwischen, ich bin 38, als so alt empfinde, weil durch diese ganze
Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bin 10 Jahre älter als du und gehe auch noch auf diese Konzerte.
Ja, aber jetzt, da sind so viele Junge.
Du hast recht. Das
kam durch The Voice und alles.
Aber inzwischen ist es auch tatsächlich so, dass Fans der ersten Stunde ihre inzwischen erwachsenen Kinder mitnehmen. Ich meine, Michi Beck ist Anfang 50. Die sind alle Anfang 50 jetzt, die Jungs. Ne?
Jochen, wie hast du denn die Konzerte erlebt? Du weichst der Frage aus.
Entschuldigung, nein, wollte ich nicht. Ich kann ganz genau sagen, das erste Konzert war Messe-Kongresszentrum B in Stuttgart. Da war Dida gerade so am Start. Es ist im Prinzip die mieseste Konzertlocation der Stadt gewesen in Stuttgart. Inzwischen Gott sei Dank abgerissen. Immer schlechter Sound, immer viel zu stickig, aber egal. Thomas D., kann ich mich genau erinnern, kam irgendwann auf die Bühne, oben ohne, damals noch nicht so krass tätowiert.
Immer das Highlight jeder Show.
Ja, natürlich. Wenn Thomas blank zieht, immer das Highlight für alle Mädels.
Der konnte sich das definitiv leisten.
Das kann der sich heute noch leisten. Ja. Der lebt echt sehr gesund, der Kerl. Aber egal, auf jeden Fall gab es ja diesen Song Böse vom ersten Album Jetzt geht's ab. Und da gibt's diesen Satz: Meine Scheißknarre macht ein Scheißgetöse. Ich bin Thomas D., ich bin scheißböse. Und in dem Moment, wo er sagt, meine Scheißknarre macht ein Scheißgetöse, zieht er wirklich so eine Gasknarre raus und ballert in die Luft.
Das dürftest du heute nicht mehr tun.
Höchstwahrscheinlich nicht. Das hat niemand abgenommen. Da war kein Pyromann da und gar niemand, ja. Es war derartig laut, das weiß ich noch genau. Und dann auf vielen, vielen anderen Konzerten natürlich noch gewesen. Und ich erinnere mich, das muss noch Anfang der 90er gewesen sein. Ich glaube, das war sogar der erste Hype mit Dida. Da hieß es auf einmal bei uns hier in der Stadt: Leute, ihr glaubt's nicht, die Fantas haben die Schleierhalle gebucht. 13.000 Leute, ja, und wir alle so: alles klar, Fantas, okay, das war's, jetzt sind sie wahnsinnig geworden. Und wisst ihr was?
Die war voll.
Die war ausverkauft, ja.
Aber dann hatten die so ein bisschen diesen Underground-Touch verloren in dem Moment.
Auf jeden Fall.
Wir haben über die musikalische Wirkung schon eine ganze Menge gesprochen, auch speziell, was das Unplugged-Konzert betrifft. Ihr seid ja beide sehr begeistert. Lass uns über die Lyrics sprechen, und das englische Wort verwende ich in dem Fall ganz bewusst, Lyrics, denn die Rapper, die machen doch Lyrik, Julia, oder klingt das zu spießig?
Nee, ich finde, das klingt gar nicht zu spießig. Ich glaube, wäre Smudo irgendwie 1700 was weiß ich geboren, hätte er sich wahrscheinlich mit Goethe sehr gut verstanden. Und Smudo sagt ja eigentlich auch, er ist ja kein Musiker, er ist ja Wortakrobat. Also das ist ja auch wirklich, und auch bei Thomas D. und bei Michi Beck, die haben einen Wortwitz, der unfassbar ist, und ich glaube, auch viele junge Leute inspiriert, sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Weil es kommt ja sonst nicht wirklich was. Was früher irgendwelche großen Schriftsteller waren, sowas gibt es ja nicht mehr. Und es ist alles so eine kurzlebige Sache in dieser Rap-Musik. Und ich glaube doch, dass ganz viele, die gerade so ein bisschen groß sind, aber sehr mit schlimmen Wörtern und Homophobie und Frauenfeindlichkeit und Rassismus um die Gegend schmeißen, nur um zu polarisieren. Und das hatten die Fantas halt nie nötig. Die waren immer auf dem Punkt, die waren immer sie selber. Ich glaube, die hätten auch von ihren Müttern wahrscheinlich die Ohren langgezogen bekommen als schwäbische Buben, wenn die sich nicht ordentlich ausgedrückt hätten.
Ja, Thomas D. hat ja auch gesagt, wir sind fucking Mittelstand.
Ja, das sind sie auch.
Nicht aus der Bronx.
Das sind sie auch. Ja. Und ich finde, das hört man, und das kann man auch ruhig wissen, dass man sich mit Sprache gepflegt ausdrücken kann und trotzdem sehr cool sein.
Man muss an der Stelle immer wieder sagen, er hat auch mal Solo gesungen, Killesberg, Baby, ich bin aus Heslach. Das versteht man jetzt eher, wenn man die Stuttgarter Stadtteile kennt. Killesberg ist eher so die Frankfurter Zeil, da sind so die reichen Menschen. Und Heslach ist halt so der urbane kleine Vorort. In dem übrigens ich wohne heutzutage. Okay.
Glückwunsch. Dann auch von mir Glückwunsch. Ich würde denen das auch gar nicht abnehmen, wenn die plötzlich anders wären. Und die hätten auch nicht diesen Erfolg, hätten die Sprache nicht so hochgehängt. Wenn ich mir dann jetzt mal Moses P. angucke und das Rödelheim-Hartreim-Projekt.
Kommen wir noch zu.
Also bitte nicht.
Keine Angst, ich habe keinen Schwester S Song vorbereitet.
Ah, puh.
Die Fantas sind die Wortakrobaten, die Wortdrechsler, verdrehen Worte, dehnen Bedeutungen, machen Schüttelreime, alles was man mit Sprache machen kann. Oder sie benutzen Abkürzungen.
FAZ, BWL und FDP, EDV, IBM und WWW, HSV, VfB, ole ole.
FAZ, BWL und FDP, nur ein ganz kleines Beispiel aus dem Schnipsel. Drei Abkürzungen stehen in Beziehung zueinander. Kann sich jeder Gedanken machen, was die FAZ, Betriebswirtschaftslehre und die FDP in einer Reihe zu suchen haben. Aber daran sieht man, die Fantas, die haben einen großen Sprachwitz, manchmal subtil, manchmal mit einem Holzhammer.
Das ist übrigens die Nummer, um die es ging, als ich mit denen gesprochen habe, wo sie gesagt haben, wir haben Angst, dass wir aus dem Rap-Himmel rausfliegen, weil das zu verrückt ist, weil das zu abgedreht ist.
Das ist ganz groß. Großartig.
Das ist mega großartig. Ja. Ich habe, wenn euch das kurz interessiert, ich habe auch noch einen Schnipsel gefunden. Da erzählen die, wie sie MFG geschrieben haben, was für eine Geburt das war.
Immer wieder kam jemand rein, den ich dann was gefragt habe. Also, was fällt da ein? Da kam unser Anwalt rein. Was fällt da ein bei IBM und BWL, FDP? ausschreiben. Und so ging es die ganze Zeit. Und dann war er da. Wir haben so lange dran gearbeitet, dass wir eigentlich schon überhaupt kein Bock mehr hatten. Wir haben, glaube ich, 3 Monate intensiv jeden Tag an diesem Kacksong gehabt. Und er ist am Ende zu einer der wichtigsten, auch inhaltlich wichtigsten und ich finde, tatsächlich auch einer der besten Hits von uns geworden am Ende. Unfassbar.
Ja, ich finde, das hat sich gelohnt, die Arbeit.
Ja, oder? Es ist wirklich einer der wichtigsten Songs.
Ja.
Da steckt so viel drin.
Und es ist, ich finde es unheimlich witzig. Was sagt ihr denn? Welche Rolle spielt der Humor bei den Fantas? Und wie unterscheiden die sich von den anderen Deutschrappern? Und da könnt ihr jetzt gerne das Rödelheim-Hartreim-Projekt wieder...
Ich möchte nicht über das Rödelheim-Hartreim-Projekt reden. Ich würde eher über andere reden, über so diese Gegenpol-Geschichten, dass du auf der einen Seite halt Leute hattest, die haben das alles wahnsinnig ernst genommen. Okay, das Rödelheim-Hartreim-Projekt. Aber dann hast du auf der anderen Seite hast du halt auch Leute am Start gehabt, wie zum Beispiel die Hamburger, Fettes Brot oder 5 Sterne oder sowas. Die waren viel mehr, finde ich, auf dieser Humorrichtung. Die Fantas haben es geschafft und das macht sie, glaube ich, aus und relativ einzigartig, da eine Balance zu halten. Die haben auf der einen Seite diese Quatsch-Songs mit Dida und eine lustige Geschichte und so weiter oder diese ganzen Party-Songs, die sie noch haben und auf der anderen Seite eben auch so eine Geschichte wie Sie ist weg, also eine sehr tragische Trennungsgeschichte eigentlich auch. Die können beides.
Ich nicke. Ja. Ich nicke total. Ich bin auch großer Fettes Brot-Fan, aber es ist was ganz anderes. Es ist einfach was ganz anderes und hat mit der Art und Weise, wie die Fanta 4 Musik machen und Wörter benutzen, eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Und ich glaube, das Wichtige ist halt auch bei den Fantas, dass diese ganzen Texte auch gemeinsam auf eine gewisse Art, also sehr viele entstehen und sich da so eine Dynamik rausentwickelt. Und ich habe mal gelesen, die stimmen immer ordnungsgemäß ab. Michi Beck hat nachher immer eine Stimme mehr automatisch, weil sie ja sonst viel zu viel, da gibt es zu oft einen Putt. Also Michi Beck hat das letzte Wort. Und dass Michi und Smudo, die lieben sich, aber die sind sich bei so vielen Sachen spinnefeind und können sich dann manchmal gar nicht entscheiden und wollen sich immer noch mal so auftrumpfen. Und das ist trotzdem fantastisch, dass das so lange so eine Freundschaft geblieben ist. Und ich glaube, deswegen sind sie auch so gut, weil Smudo und Michi sich immer wieder auf eine gewisse Art und Weise übertrumpfen wollen, ohne den anderen jetzt schlecht zu machen.
Und diese Dynamik gibt es in vielen erfolgreichen Gruppen. Also Lennon, McCartney, die waren sich auch manchmal beim Songwriting spinnefeind und hatten eine bandinterne Konkurrenz. Und das ist bei ganz vielen so. Und ich glaube deshalb, ich gebe dir recht, die sind deshalb so gut, weil es diese Konkurrenz gibt.
Ja, ich bin bei dir. Ich stimme dir zu, dass du mir zustimmst. Das ist völlig richtig. Nee, aber wenn man auch die anderen sich mal anguckt, jetzt wenn wir nach Stuttgart schauen, da haben wir ja zum Beispiel die Kolchose, Max Herre mit seinem Freundeskreis oder auch Afrop. Das ist eine andere Herangehensweise, eine andere Hip-Hop-Schule ganz einfach.
Das schon ein bisschen ernsthafter.
Das ist deutlich ernsthafter. Das ist eine ganz andere. Das ist genauso schön wortakrobatisch. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. A-N-N-A von hinten wie von vorne.
Das ist sehr lyrisch.
Das ist schon sehr cool. Aber eben genau, es ist lyrisch. Da ist nicht dieser Witz drin, was aber auch gar nicht beabsichtigt ist.
Nee, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt Max Herre und Freundeskreis, da ist Max Herre ja einfach die Galionsfigur. Und ich finde, die hat man bei den Fantastischen Vier nicht, die sind zu viert.
Ja. Das ist eine Band, das ist eine richtige Band, ja.
Ja, ich kann mich an die Zeit erinnern, als Freundeskreis ganz groß geworden ist und Max Herre da so als bisschen so als Jesus und Messias-Figur des Hip-Hop auch vermarktet worden ist.
Ja, er hat sich schon auch sehr gefallen, muss man sagen, in dieser Phase. Also er fand sie, das war so Mitte, Ende der 90er Jahre. Mhm. Man muss sagen, dass das, oh Gott, wenn Max das hört, der bringt mich um. Ja. Aber ich fand mich, ich glaube,
Max
es
ist
war
einfach
schon,
introvertiert auf eine gewisse Art und Weise. tolle
Phase. Da fand er sich selber, glaube ich, auch schon sehr geil. Das war schon alles sehr cool. Und inzwischen hat er auch eher so zu sich gefunden und ist glaube ich, sehr happy mit dem, wo er ist und was er gerade macht.
Und wenn du jetzt noch gerade was zu Max gesagt hast, ich möchte noch mal hinweisen, ich finde Moses Pelham einen fantastisch tollen Musiker und der hat ganz viel drauf, nur manche Sachen gefallen mir halt nicht. Aber auch ein ganz lieber Person und ich hoffe, ich kann demnächst aufs Konzert gehen. Ich habe schon Tickets. Ich glaube noch nicht dran im Januar, aber...
Moses P. kommt trotzdem kuscheln.
Ich drück die Daumen, auch wenn es Moses P. ist.
Ich wollte nochmal zurück zur deutschen Sprache kommen, an sich. Ne? Da haben die Fantas definitiv, da sind wir uns alle einig, Pionierarbeit betrieben, auch wenn sie nicht die Ersten waren, die Rap auf Deutsch gemacht haben. Deren Manager, von dem hatten wir es schon, vom Bär, Andreas Lesker, der hat gesagt, die Fantas... Die sind für die Jugendsprache das, was früher Udo Lindenberg in den 70ern war, der ja eine eigene Sprache entwickelt hat.
Ja, der Bär halt, ne? Immer ein bisschen drüber, immer ein bisschen im Übertreiben. Der Bär, immer alles ein bisschen wichtiger, als es eigentlich ist.
Never. Ist jetzt Absicht, dass du mit einer Bärenstimme sprichst?
Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja recht. Die Fantas waren... Ja, die Fantas waren halt immer so ein bisschen ernster als halt die Rödelheimer. Und haben so ein Zwischending gemacht. Und ja, in der Spaßrichtung waren sie eher wie Fettes Brot oder Fünf Sterne, aber im Vergleich zu den ganzen Genannten halt mit Abitur. Vielleicht ist das der Unterschied.
Ja.
Ich finde es halt schlauer, was die machen, ganz ehrlich.
Das stimmt und ich glaube, das ist ja auch so, das Publikum will ja auch ernst genommen werden. Also natürlich wollen die auch mal feiern, aber die wollen ja trotzdem ernst genommen werden und das sind halt immer Themen, auch bei den Fanta 4, die jetzt nicht so abgehoben und abgetroschen sind, dass man da nicht als Zuschauer auch eigene Emotionen und Gefühle mit reinbringen kann und vielleicht ganz froh ist und sagt, ah, okay, von dem Standpunkt habe ich es noch nicht gesehen oder mir haben die Worte gefehlt, um es auszudrücken. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, die dazu gehört. Also ob sie jetzt die Jugendsprache in den 90ern ist sowieso was ganz anderes als das, was Lindenberg gemacht hat.
Ja, definitiv, ja. Und ich finde, was jetzt, wenn man mal weitergeht jetzt in die Zukunft oder in die Gegenwart, was von der Schlauheit, finde ich, am ehesten drankommt an die Fantas, vielleicht auch, ja, dieses Konzept konsequent weitergedacht, das sind, finde ich, Deichkind. Ich finde, die können Spaßquatsch wie Krawall und Remi Demi ganz genauso wie wirklich sehr, sehr schlaue Sachen. Bück dich hoch oder sowas. Also wirklich eine Gesellschaftskonsumkritik in diese sensationellen Beats verpackt, wo man auf der einen Seite einfach nur tanzen möchte und auf der anderen Seite mal zuhört und sich denkt, verdammte Axt, ist das schlau, was die da sagen.
Also Deichkind, mein Lieblingsreim von dem ist wirklich, die Mama hat gesagt, bring nicht so viel Dreck rein auf dem Foto.
In der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein.
Großartig.
Ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja.
Bin ich ganz bei dir. Ich erinnere mich an ganz, ganz tolle Partys, wo das gelaufen ist. So, wir machen einen Schlussstrich unter das Unplugged-Album von den Fantastischen Vier aus dem Jahr 2000. Eure...
Es gibt ja noch ein zweites Unplugged-Album.
Stimmt, ja. 2012 kam das nächste. Ja.
Julia und Jochen and Dave will be back.
Oh yes.
Amazing.
Euer Plädoyer für das Unplugged-Album, für das erste. Also ihr dürft jetzt mal so ein, zwei Sätze nochmal zusammenfassen, was euch bedeutet, wie ihr es findet 20 Jahre später. Jochen?
Ich finde es immer noch großartig. Ich finde wirklich das, was man da sieht, was da schon angelegt wurde und später dann, finde ich, noch einen Tucken draufgehauen hat bei dem großen 20 Jahre Fanta 4 Heimspiel hier auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, wo sie wirklich mit dem großen Sinfonieorchester gespielt haben. Übrigens auch wieder alles geschrieben von Lilo Skrimali. Das war im Prinzip die Initialzündung für diese Art von Hip-Hop-Musik, gemischt mit Streichern, mit Flöten etc. Das ist so, so toll gemacht und so geschmackvoll arrangiert. Selten sowas Gutes gehört.
Und wir bleiben treu, um es mit den Fantas zu sagen. Ich hoffe halt, dass da auch trotzdem weiterhin noch echt viel kommt. Die haben jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren war es das 30-jährige Bandjubiläum. Und ich finde, die Geschichte der Fantas ist noch nicht auserzählt. Und da hoffe ich sehr drauf. Und ja, man kann sie einfach immer hören.
Dann lassen wir das mal so stehen. Ich bin Dave Jörg, bedanke mich bei Julia Gerlein aus der SWR1-Redaktion.
Gerne.
Und danke an Jochen Stöckle aus der SWR1-Musikredaktion in Stuttgart für die schwäbische Sicht auf die Fantas.
Vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Danke.